Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf und ich genieße auch die Arbeit, Annette, weil ich mich schon sehr auf euch freue und auch auf Remagen. Ich habe das meinen Freunden schon immer erzählt, es werden gute 7 Wochen. Ich freue mich, euch besser kennenzulernen, auch bei Hausbesuchen. Ihr dürft mich also auch gerne einladen zu euch nach Hause. Ich möchte euch heute Morgen, wie Annette schon gesagt hat, so ein bisschen in das Thema Identität, aber vielmehr noch, was können wir mit dieser Identität in Gott eigentlich anfangen, reinnehmen. Und ich möchte euch erstmal von einem Phänomen meiner Kindheit erzählen. In meiner Kindheit habe ich dieses Phänomen ziemlich gehasst. Heute habe ich mich damit arrangiert. Und dieses Phänomen hat mit meinem Nachnamen zu tun. Ich heiße Jakobs mit Nachnamen, wie die meisten von euch wissen, aber nicht wegen des Kaffees, sondern wegen meines Vaters. Mein Papa ist Prediger im Reisedienst im Blauen Kreuz und immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht als Kind und auch heute mache ich sie manchmal noch, dass Leute sich in meiner Gegenwart, sobald sie merken, wessen Tochter ich bin, komplett verändern. Dann gehen sie ganz anders mit mir um. Und als ich dann mit 18 das erste Mal predigte, war das nicht, weil ich den Kurs gut bestanden hatte, den ich damals gemacht hatte, oder weil die Leute mich gerne sehen wollten, sondern ich wurde eingeladen aufgrund meines Nachnamens. Ich durfte Dinge nicht unbedingt, weil ich sie konnte, sondern weil ich die Tochter von war. Ich bin, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nicht ganz unbegabt in manchen Dingen, aber der Name meines Vaters war immer entscheidend, wenn es darum ging, wo mache ich was. Und ich kam in Gemeinden, in die ich als Frau überhaupt nicht reingekommen wäre, nur wegen meines Nachnamens. Erst vor einiger Zeit sagte mir ein Ältester aus einer Gemeinde hier in der Gegend mit folgenden Worten, ja, du darfst bei uns predigen, die Brüder haben entschieden, dass du das darfst, sie sehen eher den Vater als dich. Kann man jetzt drüber streiten, wie man das so sieht? Ich fand das im ersten Moment so ein bisschen so, huch, okay. Mich hat das damals noch schlimmer genervt, als es mich heute nervt, weil es manchmal echt anstrengend war, dass Leute dann kamen, die kannte ich gar nicht. Oh, dein Papa ist so toll! Und ich habe mich da, und Peter, du kennst das bestimmt, wie ich damals bei der Freizeit, da habe ich mich bekehrt und dein Papa ist echt der Hammer. Und ich dachte mir so, okay, gut. Aber gleichzeitig ist es für das Thema heute Morgen für mich zum Beispiel geworden. Zu dem Beispiel, dass wir ja die Autorität oder den Namen unseres Vaters durchaus in Anspruch nehmen dürfen. Und wir gehen in Matthäus 8, das hat Annette auch schon verraten. Und da sind mehrere Geschichten, das hat Annette auch gesagt. Und eine dieser Geschichten fängt in Vers 28 an. Matthäus 8, Vers 28 bis 32. Als Jesus am anderen Ufer des Sees in dem Gebiet der Gadarener ankam, begegnete er 2 Männern, die von Dämonen besessen waren. Sie lebten in Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand es wagte, durch dieses Gebiet zu reisen. Als sie ihn sahen, fingen sie an zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Du hast kein Recht, uns jetzt schon vor dem vor Gott festgesetzten Zeitpunkt zu quälen.« In einiger Entfernung weidete eine große Schweineherde. Und die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. So geht, befahl Jesus ihnen, da fuhren die Dämonen aus den Männern in die Schweine. Ein erster Punkt heute Morgen ist, die Dämonen wissen, wen sie vor sich haben. Ich finde diese Geschichte spannend. Und ich stelle mir das ziemlich kurios vor, weil die Schweine springen ja später ins Wasser aufgrund der Dämonenbelastung, wie das so ausgesehen hat, wenn da so ein Haufen Schweine im Meer schwimmt. Aber die Situation ist irgendwie, also die jungen Leute würden sagen, creepy, also das kannst du nicht so richtig fassen, ist irgendwie verrückt. Die Jünger, die haben gerade erlebt, wie Jesus sie aus einem Sturm gerettet hat. Und dann gehen sie an Land. Und diese Ecke, wo die da hingehen, da gehen Juden nicht so gerne hin. Das war so ein bisschen, Ja, wie wir uns Ostfriesen das Emsland, da gehen wir nicht so gerne hin. Und dann kommen auch noch diese beiden Männer auf sie zu, die irgendwie auch ganz schön erschreckend und kurios sind. Und dann sehen diese Männer Jesus und zu diesem wilden Auftreten rasten die noch vollkommen aus. Also die Dämonen in den Männern kriegen voll die Panik, weil sie erkennen, wer da gerade vor ihnen steht. Wen sie vor sich haben, wer da kommt mit seinen Jüngern. Johannes Chrysostomus schreibt über diese Begegnung und das fand ich sehr treffend. Sie, die andere nicht ihres Weges ziehen ließen, bleiben stehen bei dem Anblick dessen, der ihnen den Weg versperrt. Sie, die andere nicht ihres Weges ziehen ließen, bleiben stehen beim Anblick dessen, der ihnen den Weg versperrt. Die Dämonen erzittern, weil der vor ihnen steht, die Autorität des Vaters hat und diese ausstrahlt. Sie haben Angst, weil sie wissen, dieser Jesus ist stärker als wir und er hat die Macht, uns zu vernichten. Und sie flehen nur noch um Gnade. Also ein erstes heute Morgen. Die Dämonen wissen, wen sie vor sich haben. Schauen wir uns eine zweite Begegnung aus Matthäus 8 an. Ein Heide weiß, wen er vor sich hat. Ich lese ebenfalls aus Matthäus 8 ab Vers 5. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Offizier zu ihm und bat ihm um Hilfe. Er sagte, Herr, mein junger Diener liegt im Bett, er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Jesus antwortete, ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, sprich einfach nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geht und sie gehen. Oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies und tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Hier kommt ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein Besatzer. Und auch er weiß, wen er vor sich hat. Auch er erkennt die Autorität, die Jesus mitbringt und vertraut dieser Autorität. Der römische Hauptmann erlebt, wie groß die Macht des Sohnes Gottes ist. Er erlebt das Wunder, denn wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass eben genau dieses Wunder geschieht und dieser junge Diener gesund wird. Also wieder jemand, den man eigentlich nicht erwartet, der nicht aus dem frommen Kreis kommt, weiß ganz genau, wen er mit Jesus vor sich hat und welche Autorität ihm vom Vater gegeben ist. Ich möchte ein drittes mit euch anschauen heute Morgen. Gegebene Autorität. Und jetzt geht's um uns. Und wir gehen mal zwei Kapitel weiter für diejenigen, die mitlesen, in Kapitel 10 des Matthäus-Evangelium. Und ich lese ein paar Auszüge. Vers 1. Jesus rief seine Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Vers 8. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Und Vers 19 und 20. Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Jesus sendet die Jünger aus. Das ist diese Kapitel 10, so diese ganz lange Aussendungsrede der Jünger. Und ihr Auftrag ist, ihr habt jetzt gesehen, wie das bei mir ist, wie ich mit dem Vater unterwegs bin, und jetzt seid ihr dran. Er stattet sie mit derselben Autorität aus, die ihm der Vater verliehen hat. Und er fordert sie auf, sie in Anspruch zu nehmen, sich ihrer bewusst zu sein. Durch den Heiligen Geist ist auch uns diese Autorität gegeben. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen auch in dieser Kraft, in dieser Autorität als Kinder Gottes leben. Petrus schreibt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Johannes schreibt, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, denn er hat uns erlaubt, seine Kinder genannt zu werden. Und wir sind es auch. Und Paulus schreibt, welche der Geist Gottes treibt, sie sind Gottes Kinder. Und es gibt noch viele andere Bibelstellen. Vielleicht nehmt ihr euch den Sommer mal Zeit und erforscht mal diese Bibelstellen, in denen Gott euch sagt, wer ihr seid. Da gibt es nämlich noch viel mehr. In diesem Kindsein, in diesem durch den Heiligen Geist und durch die Bekehrung hineingenommen sein in diese Kindschaft Gottes, haben wir Autorität von Gott, Autorität im Heiligen Geist. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du Sehnsucht nach dieser königlichen Autorität, dieser Identität Gottes in deinem Leben? Und nimmst du das auch in Anspruch, was Gott dir gegeben hat? Ein drittes war heute Morgen gegebene Autorität. Ein letztes, ein viertes, keine Misserfolge mehr, Fragezeichen. Haben die Jünger, nachdem sie die Autorität empfangen haben, immer zu 100% diese Autorität erlebt? Nein. Die Jünger hatten trotzdem Angst im Sturm. Bei der Speisung der 5000 haben die auch einen Moment gebraucht, um zu checken, dass Jesus es kann. In Matthäus 17 können wir nachlesen, dass es den Jüngern nicht gelingt, den kranken Jungen zu heilen. Am Ende hauen sie alle ab in Gethsemane. Petrus verleugnet Jesus, Judas verrät ihn sogar und kehrt seinem Meister den Rücken und erhängt sich. Und die Frage, die man sich stellen könnte hier ist, haben sie die Autorität zu wenig in Anspruch genommen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jesus diagnostiziert ihnen immer mal wieder Unglauben. Ist das also eine reine Glaubenssache? Ich war Pfingsten auf einer Konferenz in Cuxhaven und dort war ich in verschiedenen Seminaren nachmittags und unter anderem in einem Seminar zum Thema Heilung. Ich bin ja Pfingstler, das habt ihr ja schon vielleicht mal mitgekriegt von Haus aus und dann interessiert mich sowas. Vor allen Dingen, weil das mal jemand nicht aus der charismatischen Ecke, der das Seminar gemacht hat, sondern eher aus konservativen Kreise. Ich dachte, das gucke ich mir mal an. Und der Leiter wurde gefragt, ob es einen Grund gibt, warum Gott manchmal heilt oder nicht und ob das an dem Glauben der Personen liegt, die beteiligt sind. Und seine Antwort fand ich ziemlich cool. Er sagte, es steht uns nicht zu spekulieren, warum Gott heilt oder nicht. Es steht uns nicht zu beurteilen, ob etwas geschieht oder nicht. Gott tut immer etwas, ob wir es sehen oder nicht, uns steht die Beurteilung dessen nicht zu. Es ist die Verantwortung des Heiligen Geistes, was er tut. Unsere ist es zu beten, und ich höre nicht auf, das zu tun. Das hat mich unheimlich fasziniert. Er sagt, unsere Verantwortung ist es zu beten, das zu tun, was Gott uns gegeben hat. Die Autorität in Anspruch zu nehmen. Wir sollen für Kranke beten. Wir sollen für Situationen beten und es Gott dann aber überlassen, was er tut. Aber wir sollen nicht aufhören zu beten. Und ich fand es sehr spannend, weil es zog sich dann so durch den Rest der ganzen Konferenz, dass ich dann über ein Buch stolperte von einem der anderen Referenten und er sagte etwas Ähnliches und auch da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Und er schreibt, der Leidenschaftliche kapituliert nicht. Seine Leidenschaft treibt ihn weiter, obwohl er nicht das Unrecht der ganzen Welt beseitigen kann. Für uns gilt es, dass wir in einem bittersüßen Zwischenstadium leben. Der Zeit ist schon jetzt und noch nicht. Manchmal ist es wahrhaft leidvoll und schmerzhaft, wenn ein von uns geliebter Mensch trotz unserer Gebete an einer schweren Krankheit stirbt. Wir werden weinen und leiden und dennoch weiter für kranke Menschen beten, denn es gibt Heilung durch Gebet, schon jetzt und doch noch nicht. Das gilt für so vieles in unserem geistlichen Leben. Wir sehen uns alle nach der Fülle, nach den 100%, und wir leiden darunter, dass wir dort noch nicht sind. Sie wird erst vollkommen, wenn wir bei ihm sind. Jeder kleine Sieg im Kampf um Gerechtigkeit aber, jede noch so kleine Tat, die wir im Namen Jesus tun, jedes gesprochene Gebet lohnt sich und macht unsere Welt zu einem besseren Ort. Leidenschaftlich zu sein, heißt nicht aufzugeben. Jeder kleine Sieg im Kampf um Gerechtigkeit aber, jede noch so kleine Tat, die wir im Namen Jesus tun, jedes gesprochene Gebet lohnt sich und macht unsere Welt zu einem besseren Ort. Leidenschaftlich zu sein, heißt nicht aufzugeben. Und das Coolste war dann, im letzten Gottesdienst wurde das nochmal zusammengefasst in einem Wort von Mia Friesen, die sagte, nicht wir tun die Wunder. Wir müssen nur wissen, wer der Chef ist, der sie tut. Ich konnte in meinem Leben Dinge teilweise nur tun, weil ich sie in dieser Autorität meines irdischen Vaters tun musste. Ich durfte sie tun, weil, wie ich vorhin ja sagte, man den Vater in mir sah und nicht mich. Wie viel mehr dürfen wir tun in der Autorität unseres himmlischen Vaters und seines Geistes? Und ich habe gedacht, boah, das wäre so cool, wenn wir das erleben, was ich mit meinem irdischen Papa erlebt habe. Dass Menschen in uns den Vater sehen und nicht uns. Dass wenn sie hören, wessen Kinder wir sind, sie ein Loblied auf ihn anstimmen. Stell euch das mal vor. Hey Gabriele, du triffst jemanden und sagst, Mensch, du bist doch Christ, Gabriele. Boah, ey Gott, der ist doch dein Vater und der ist so cool. Stellt euch das, denkt das doch mal für einen Moment, ja? Anje. Da trifft dich deine Arbeitskollegin auf Station und sagt, Mensch, Anje, weißt du was, ich war jetzt in einem Gottesdienst und ich habe diesen Papa, von dem du erzählst, im Himmel mal kennengelernt. Und der ist klasse. Kannst du mir mehr von dem erzählen? Wäre das nicht der Hammer, wenn wir so in dem Kindsein leben, in diesem, was Gott uns gegeben hat, dass wir in den Situationen, wo Menschen zu uns kommen, sagen können, hey, ich habe da jemanden, der hat ganz viel Kraft und ich darf zu dem beten. Und der hat gesagt, ich soll für Kranke beten, ich soll für Situationen beten und darf ich das für dich tun? Und wenn sie dann immer mehr den Gott kennenlernen, der in uns ist, dessen Kinder wir sind, wäre das nicht der Hammer? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass Menschen mich treffen, dass die Jesus sehen. Dass die anfangen, von diesem Jesus zu träumen und ihn kennenlernen wollen. Ich möchte, dass mein Leben ansteckt und ich möchte nicht aufhören zu beten für Menschen. Und ich möchte dich nochmal fragen, hast du Sehnsucht danach? Ich will mich nicht zufrieden geben. Ich will nicht aufhören zu beten. Ich will mich nicht durch Spekulationen von allem, was vielleicht passieren könnte, abhalten lassen. Für Kranke zu beten, für Situationen zu beten. Ich bin normalerweise so ein Mensch, der, wenn dann so meine Arbeitskollegen damals kamen, Mensch, du hast doch so einen Draht nach oben, kannst du nicht mal beten? Ich dachte so, Mist, wenn Gott das jetzt nicht macht. Ich bin da so ein kleiner Schisser. Aber umso mehr ich mich damit beschäftige, mit diesem Thema, umso mehr habe ich den Wunsch, ich möchte mich trauen. Und ich weiß, dass Gott mir hilft, mich zu trauen. Ich möchte zu Menschen beten, dass sie aus ihrem geistlichen Tod der Sünde zurück ins Leben kommen. Dass sie die Botschaft unseres Gottes kennenlernen. Und ich will in dieser Autorität meines himmlischen Papas und seines Geistes leben mit der Sehnsucht nach 100%. Aber ich möchte auch nicht aufgeben, wenn ich nur 20% auf dieser Erde erreiche. Denn diese 20% Autorität sind mächtiger als alles, was wir aus eigener Kraft tun können. Selbst 1%, 0,0000, ich habe keine Ahnung von Mathe, so das Kleinste, was es gibt an Prozent, ist stärker als die 100%, die der Teufel und diese Welt uns bieten können. Die Dämonen, die wussten, wen sie vor sich haben in Matthäus 8. Der Hauptmann wusste, wen er vor sich hat. Wissen wir, wer in uns ist? Uns ist Autorität gegeben dadurch, dass wir Gottes Kinder sind. Wir erleben trotzdem Misserfolge. Aber lasst uns nicht aufgeben, bis wir bei ihm sind und uns ausstrecken nach ihm. Nimm heilige Autorität in Anspruch, weil du weißt, wer dein Papa ist. Mit der Hoffnung auf die 100%. Und wo ich Heike hinten sehe, fällt mir das Lied ein, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn wir dann irgendwann die 100% haben. Aber lasst uns doch schon dankbar sein für jedes Prozent hier auf unserer schönen Welt. Jesus sagt seinen Jüngern, und damit möchte ich so den Sack zubinden und euch ermutigen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um mein Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Geht hin in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Lasst mich noch beten. Papa, ich finde es einfach einzigartig, wenn ich das lese in der Bibel, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass ich dein Kind sein darf und in diesem Kindsein du mir so viel anbietest, dass du mir Autorität gegeben hast, in deinem Namen zu reden, von dir zu erzählen, dass ich weiß, dass durch deinen Geist die Kraft, die du gibst, in meinem Leben ist. Und ich möchte dich für jeden von uns bitten, du weißt, wie es jedem von uns geht heute Morgen. Du weißt, was in unseren Herzen los ist. Du weißt, was das Thema Autorität und Vater und Identität bei uns auslöst. Was dein Wort, diese Worte, die du geschrieben hast durch Menschen in deinem Buch, das, was sie mit uns machen. Und ich möchte dich neu bitten, dass wir entdecken, wer du bist. Und wer wir in dir sind und was wir in deiner Kraft tun dürfen. Und ich freue mich auf die 100% bei dir irgendwann. Amen.